Es gibt Inseln, die hat es eigentlich nie gegeben, nur in der menschlichen Fantasie und dadurch dann irgendwann auch auf Landkarten. Und irgendwann haben die Menschen dann so fest an die Insel geglaubt, dass es viel schwerer war im Nachhinein sich vorzustellen, dass es sie in Wirklichkeit gar nicht gibt. Es geht um sogenannte Phantominseln. Jahrhundertelang glaubten Seefahrer, Könige, Militärs, Piraten und Kartenmacher an die Existenz solcher Phantominseln und es wurde nach ihnen gesucht, auf Schiffen oder aus der Luft und jede Mühe war vergeblich. Ein paar dieser Phantominseln hat Dirk Liesemer in seinem Lexikon der Phantominseln gesammelt und Dirk Liesemer studierte Politik und Philosophie in Münster und Rennes. Und wie er danach dazu kam, sich mit Phantominseln zu beschäftigen, das hat er mir in einem Interview erzählt.
Ich hatte danach eine Ausbildung in Hamburg an der Journalistenschule gemacht und war dann noch einige Zeit später angestellt bei einem Magazin namens Natur in München. Und da hatte mein damaliger Chef die Idee, dass ich doch mal eine Geschichte über Terra Incognita schreiben soll. Über Orte, die im Grunde heute noch unbekannt sind. Gewissermaßen keine weißen, aber vielleicht graue Flecken auf der Landkarte, wo noch nie ein Mensch war. Tatsächlich habe ich einige solcher Orte gefunden und im Rahmen dieser Recherche bin ich dann auch auf das Thema Phantominseln gestoßen. Und zwar war damals 2012, 2013 ging durch die Presse ein Bericht über Sandy Island. Sandy Island liegt im östlichen Korallenmeer, etwas nordöstlich von Australien. Und da war ein wissenschaftliches Schiff unterwegs, die diese Insel gesucht haben und nicht gefunden haben. Und das ging damals als ja, Wunderlichkeit durch die Medien. Und da bin ich das erste Mal auf dieses Thema Phantominseln gestoßen. Und es gibt sogar noch eine zweite Geschichte, das ist dann eine etwas persönlichere. Mein Vater war in den 70er Jahren Kapitän in der Südsee, unter anderem auf Guam und Neuguinea. Und er hatte uns Kindern später dann auch von Inseln erzählt und ich wollte dann mal irgendwann nachschauen, wo diese Inseln denn gelegen haben müssten. Und ich habe sie nicht gefunden und dabei bin ich auch wieder auf das Stichwort Phantominseln gestoßen.
Vielleicht können Sie ja noch mal kurz den Begriff Phantominseln genauer beschreiben. Also was verbirgt sich dahinter, hinter diesem Begriff?
Phantominseln sind im Grunde Inseln, die jahrhundertelang in Karten standen, von denen man gedacht hatte und sich sicher war, und zwar über Generationen, dass diese Inseln tatsächlich existieren würden. Und die wurden auch lange nicht bezweifelt. Und zum Wesen einer Phantominsel gehört es dann, dass diese Insel aber tatsächlich ein Trugschluss ist, eine Fata Morgana auf den Meeren und dass es sie tatsächlich nicht gab. Ein Phantom, von dem alle angenommen hatten, es müsste es geben, weil es gesehen wurde, aber tatsächlich existierte es nie.
Wie sind Sie denn genau vorgegangen bei der Recherche für das Buch? Also wie haben Sie diese ganzen Phantominseln ausfindig machen können und wie haben Sie danach, nach dem Ausfindigmachen, weiter recherchiert?
Im Nachhinein muss ich fast sagen, dass ich froh sein kann, dass dieses Buch überhaupt funktioniert hat, weil man, wenn man dann so ein Buch vorschlägt einem Verlag, dann geht man immer ein bisschen wagemutig zur Sache, auch immer mit dem Ehrgeiz, es schaffen zu können und auch mit dem Selbstvertrauen, das eben zu schaffen. Und ich hatte die Idee einem Verlag vorgeschlagen, dem Mare Verlag, und habe dann erst gemerkt, wie schwierig das ist, tatsächlich diese Phantominseln ausfindig zu machen, weil es relativ wenig Literatur gibt und die Literatur, die es gibt, das ist im Grunde wissenschaftliche Literatur, wo man einfach nur die Namen dieser Inseln erfährt und oft noch gar keine Geschichte. Aber wenn man die Namen dann hat man etwas gewissermaßen, womit man dann weiter recherchieren kann. Und dann muss man einfach tatsächlich viel im Internet suchen, viel in Archive reingehen, auch in Internetarchive reingehen und Schlagworte miteinander kombinieren und einfach hoffen, dass man irgendwann Glück hat. In meinem Buch kommen ja 30 Phantominseln vor. Und ich würde sagen, dass es wahrscheinlich etwa 90 bis 100 Phantominseln gibt oder jedenfalls die einem bewusst sind heute. Und so konnte ich dann nach und nach immer weiter recherchieren und habe dann tatsächlich auch Geschichten dazu gefunden. Und mir ist es dabei sogar gelungen, Geschichten zu finden, in denen nicht immer, aber doch in etlichen Fällen auch Deutsche eine Rolle gespielt haben. Und was vielleicht ganz interessant ist, dass es tatsächlich vorwiegend europäische Geschichten sind und dass es relativ schwierig ist, andere Quellen zu erschließen, also beispielsweise die indische oder die Geschichte der arabischen Seefahrt, dass da relativ wenig bekannt ist, dass auch wenig bekannt ist über die Geschichte der chinesischen Seefahrt, weil ich kann mir vorstellen, dass es auch für die Chinesen Phantominseln gegeben hat oder glaube, dass da in Zukunft noch einiges auftauchen könnte an solchen Geschichten. Fast wichtiger war mir als die Entdeckung einer Phantominsel zu erzählen, dass ich erzählen wollte, wie schwierig es ist, nachzuweisen, dass etwas, von dem alle Welt glaubt, dass es existiert, dass es doch gar nicht vorhanden ist. Weil das ist im Grunde fast die größere Herausforderung.
Glauben Sie, es gibt noch Inseln, die Phantominseln sind, also wo Menschen denken, es gibt sie, aber die existiert eigentlich gar nicht?
Das kann ich mir gut vorstellen, weil vorhin hatte ich das Beispiel Sandy Island genannt, also eine Insel, die im östlichen Korallenmeer liegt bei Australien. Und diese Insel war sogar in Google Earth oder Google Maps eingetragen. Und Google Earth und Google Maps sind ja eigentlich Karten, von denen nimmt man an, dass das, was dort zu sehen ist, auch tatsächlich existiert. Aber dabei vergisst man, und ich wusste es vorher auch nicht, dass dort auch Kartenmaterial eingespeist wurde, was sozusagen analog vorhanden war, als Buch vorhanden war. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass selbst in diesen digitalen Karten noch weitere Phantominseln sind. Und wenn man bedenkt, dass es weltweit etwa 130.000 bis 180.000 Inseln geben soll, kann ich mir vorstellen, dass es da noch ein paar Phantominseln auf jeden Fall gibt.
Was macht denn Phantominseln so besonders spannend und interessant oder faszinierend für Leserinnen und Leser, obwohl sie ja gar nicht existieren?
Ja, sie existieren zwar nicht in Wirklichkeit, aber ja doch auf den Karten, in Geschichten und eben in der menschlichen Fantasie. Und das Spannende ist, wie es im Grunde zu diesen Phantominseln gekommen ist. Also manche dieser Phantominseln beruhen auf Sagen und Mythen. Die bekannteste ist sicherlich Atlantis. Von anderen wurde behauptet, dass es sie gibt. Das waren Täuschungsmanöver von Kapitänen, die sich wichtig machen wollten oder die ihren Auftraggebern wenigstens irgendetwas mitgeben wollten und zu Hause dann behaupten konnten, sie hätten diese Insel nach dem Auftraggeber benannt, um den gewissermaßen rückzustellen. Und was ich persönlich spannend fand, ist, dass immer wieder Menschen ihr Leben riskiert haben, um nachzuweisen, dass es eine Insel tatsächlich nicht gibt. Und das halte ich für ziemlich wagemutige, abenteuerliche Geschichten, die dabei passiert sind.
Haben Sie denn eine Lieblingsinsel in Ihrem eigenen Buch? Eine, die besonders interessant für Sie war oder erstaunlich?
Das wechselt immer wieder. Also das sind ja insgesamt 30 Inseln in allen Weltmeeren. Im Moment ist meine Lieblingsinsel Friesland. Friesland liegt zwischen Irland und Island, ist auch recht groß und drumherum, um Friesland herum, soll es noch eine ganze Menge anderer Inseln gegeben haben, die sich alle als Phantominseln herausgestellt haben. Und das Spannende an Friesland ist im Grunde die Geschichte, wie sie in die Welt gesetzt wurde. Und zwar gab es 1600 einen Publizisten in Italien, Niccolo Seno der Jüngere, der Briefe seiner Vorfahren veröffentlicht hat und eine Karte noch veröffentlicht hat. Und diese Karte und diese Briefe galten lange als so authentisch, dass man an Friesland geglaubt hat. Und es hat hunderte Publikationen gedauert, bis man, ich glaube, erst im 19. Jahrhundert nachgewiesen hat, dass Friesland eine pure Erfindung war und dass diese Vorfahren zwar existiert hatten, aber dass sie ganz woanders lebten und teilweise wegen Veruntreuung von Geldern in Griechenland im Gefängnis saßen und keineswegs auf einer Insel im Nordatlantik unterwegs waren.
Dann habe ich zum Abschluss noch eine letzte Frage. Beim Lesen mancher Kapitel in dem Buch hatte ich so das Gefühl, dass einem der Entdeckergeist des Menschen auch so ein bisschen kritisch vorgehalten wird, gerade so in Bezug auf koloniale Bestrebungen. War das so ein bisschen beabsichtigt oder kann man das Buch vielleicht auch als eine Metapher verstehen für so die Landgier des Menschen?
Ja, vielleicht. Die Frage wurde mir tatsächlich noch gar nicht gestellt. Das finde ich sehr interessant, was Sie sagen. Des Menschen ist vielleicht sogar zu viel gesagt. Es waren ja vorwiegend Europäer, die sich aufgemacht haben auf die Weltmeere und die dann Inseln entdecken wollten und immer auch was vorweisen wollten, wenn sie nach Hause kamen. Also die etwas mitbringen wollten, was sie in der Welt entdeckt hatten, die vielleicht auch angeben wollten. Einige dieser Menschen sind zu spät in See gestochen, erst im 19. Jahrhundert, als die Welt schon kartografiert war. Und es waren ja nicht nur die Menschen, die in See gestochen waren, nicht nur die Kapitäne, die die Inseln erfunden haben, zum Teil ja auch die Kartografen, wobei man da nicht genau weiß, ob sie diese Inseln erfunden haben oder ob sie gewissermaßen Berichten von Seeleuten und Händlern auf den Leim gegangen sind und dann Inseln eingetragen haben, wo man das gar nicht genau wusste.
Sagt Dirk Liesemer über sein Buch Lexikon der Phantominseln, das 2016 im Mare Verlag erschienen ist. Und wir werfen jetzt mal einen Blick in das Buch und hören eine Geschichte. Es geht um die Inseln Byers and Morrill. Diese sollen im Pazifik gelegen haben und wurden angeblich 1825 von Benjamin Morrill gesichtet.
Der amerikanische Captain Benjamin Morrill, der liebt Abenteuergeschichten und Reiseliteratur. In seiner Kapitänskajüte stapeln sich die Bücher von James Cook, George Vancouver und anderen Entdeckern. 1825 erkundet er mit dem Schoner Tartar den Pazifik. Morrill segelt von Ost nach West. Er passiert die hawaiianischen Inseln, Er reist weiter Richtung Nordost und kreuzt am 12. Juli den 180. Längengrad, die internationale Datumsgrenze. Es ist eine willkürliche Linie, die durch den Pazifik verläuft und vom Nordpol bis zum Südpol reicht. Jedes Schiff, das diese Linie von Ost nach West, also von Amerika nach China, überquert, kommt im Morgen an. Jedes, das von West nach Ost, also von China nach Amerika reist, landet im Gestern. Am 13. Juli sichtet Morrell ein unbekanntes Eiland. Nun kann auch er sich endlich als Entdecker in das Gedächtnis seiner Nation einschreiben. Es liegt auf 28 Grad 32 Nord, 177 Grad 04 Ost. Und es erhebt sich nur leicht aus dem Meer. Der Kapitän erkennt Büsche und kleine Pflanzen, er erkennt Seevögel und Suppenschildkröten und Seeelefanten. Den Umfang der Insel schätzt er auf etwa 4 Meilen. Er macht auch einen guten Ankerplatz über dem sandigen Grund aus. Nur im Südosten gibt es eine gefährliche Stelle, an der sich ein Korallenriff 2 Meter südwestwärts erstreckt. Viel mehr ist nicht zu sehen. Morrell benennt die Insel nach seinem Geldgeber, dem New Yorker Schiffseigner James Byers. Captain Morrell hält sich nicht lang dort auf. Noch am selben Tag segelt er weiter Richtung Nordwesten. In der Frühe des nächsten Tages um 4 Uhr morgens sehen seine Männer, wie sich voraus Wellen brechen. Sie kreuzen eine Stunde lang nach Südwest, wenden und steuern auf ein Riff zu. Um 6 Uhr morgens sind sie eine halbe Meile weit in die Brandung vorgedrungen, doch noch immer ist kein Land in Sicht. Sie segeln um das westliche Ende eines Korallenriffs herum, langsam. Mit 7 Meilen in der Stunde tasten sie sich vorwärts. Endlich erkennen sie vom Mast aus Land im Nordwesten. Gegen 10 Uhr nähern sie sich einer schmalen, flachen Insel. Meeresvögel überall, an der Küste Seeelefanten. Suppenschildkröten mit gewaltigem Überfluss und 2 echte Karettschildkröten wurden auch gesehen, hält Morrell fest. Die Insel sei vulkanischen Ursprungs, rage aber kaum über die Meeresoberfläche hinaus. Umfang ungefähr 4 Meilen. Der Mittelpunkt liege auf 29 Grad 57 Nord und 174 Grad 31 Ost. Weil er nichts Wertvolles gefunden habe, werde er die Insel, die bald nach Captain Morrell benannt wird, nun in ihre Einsamkeit zurücklassen. Als Benjamin Morrell nach New York zurückkehrt, wird er von seinem Auftraggeber gefeuert. James Byers hatte sich wirtschaftliche Erfolge gewünscht. Was soll er mit einer nutzlosen Insel, die nach ihm benannt worden ist? Doch die Inseln Byers und Morrell gelangen in die Karten. Noch 1875, 5 Jahrzehnte nach ihrer Entdeckung, überleben sie eine Inventur des stillen Ozeans. Der Hydrograf Frederick Evans hat im Auftrag der britischen Admiralität zahlreiche Logbücher miteinander verglichen und streicht 123 Eilande aus der offiziellen britischen Pazifikkarte. Allerdings unterlaufen ihm dabei 5 Fehler. Er tilgt 3 Inseln aus der Karte, die in Wirklichkeit existieren. Dafür bleiben Byers und Morrell weiter verzeichnet. Und das, obwohl nicht wenige Seeleute deren Existenz anzweifeln. Vielleicht wollte Evans keine diplomatische Affäre provozieren. Byers und Morrell liegen zwar westlich des 180. Längengrades, aber die USA haben durchgesetzt, dass die internationale Datumsgrenze im Nordpazifik eine weitere Ausbuchtung nach Westen erhält, sodass der Tag auf den beiden Inseln endet. Erst 1907 verschwinden sie aus den Seekarten. 1910 wird schließlich die Datumsgrenze im Nordpazifik an dieser Stelle begradigt. Ganz gerade läuft sie aber bis heute nicht. Benjamin Morrell gilt zu dieser Zeit bereits als begnadeter Geschichtenerfinder. Längst ist bekannt, dass er die Reisebücher seiner Vorgänger wie James Cook oder George Vancouver nicht bloß gelesen hat. Immer wieder schrieb er aus ihren Logbüchern ab. Teils wollte er seine Berichte aufhübschen, teils träumte er von großen Entdeckungen. Als größter Lügner des Pazifiks wird er bald verschmäht und als amerikanischer Baron Münchhausen. Doch seine Kritiker wissen nicht, dass Morrell mindestens noch eine weitere Geschichte in die Welt gesetzt hat, die sie bisher nicht durchschaut haben. Denn noch immer ist in den Karten ein Eiland namens New South Greenland verzeichnet.